Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Und wir hatten ja ein ähnliches Thema schon mal vor einiger Zeit, aber ich denke, es lohnt sich, da immer wieder drauf zu schauen. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal einen ganz praktischen Blick auf die Wüste, ein paar Fakten zur Wüste, und zwar zu der geografischen Wüste, was es so gibt. Und zwar es gibt 330 Mal kommt die Wüste in der Bibel vor. Schon auf der ersten Seite, die Erde war wüst und leer. Und auch noch in der Offenbarung, ganz am Ende heißt es, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott. Also Wüsten spielen offensichtlich in der Bibel eine große Rolle. Und zwar nicht nur ortsbezogen, sondern eben auch auf uns. Und, mal ganz ehrlich, wer kennt sie nicht, unsere persönlichen Dürrezeiten, unsere persönlichen Wüstenzeiten? Und ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt mal an, indem wir einen Blick auf die Wüste werfen, und zwar mal eine Frage vielleicht an die Schüler oder auch die Erwachsenen. Was denkt ihr denn, wenn wir die Erde uns so anschauen und die Landmassen allgemein nehmen, wie viel Prozent der Landmassen sind Wüste? Was denkt ihr? 40%? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 20%? Noch eine dritte Meinung? 30. Der Joker wird an dich gehen, Inge. Tatsächlich 20%. Es überrascht mich, dass ihr so viel rechnet. Aber schaut mal, was denkt ihr denn, wie viel Prozent der Erdoberfläche besteht aus Wasser? 70, genau. 71% plus 20% Wüste. Ja, wie viel bleibt denn da noch übrig? Nicht mehr viel, gell? Dann gibt es ja mehrere Wüste. Was meint ihr? Wie heißt denn die größte Wüste? Wisst ihr das? Sahara, sehr gut. Und ist die größer als Deutschland oder kleiner? Größer. Was denkt ihr, wie viel größer? Dreimal? 20 Mal? 10 Mal? Wir selber spickeln. Augenblick, wo hatten wir es? Mensch, Tim, Hammer. 20 Mal größer. Also es ist 20 Mal so groß wie Deutschland. Sogar 25 Mal so groß wie Deutschland. Und die letzte Frage, was denkt ihr, wie heiß kann es in der Wüste werden? Was war der Temperaturrekord, der gemessen worden ist? Allgemein, Death Valley war das, glaube ich. 58? 70? 65, Mann, da würde er ganz schön verbrutzen, der Sonnenbrand, der wäre mit Sicherheit gewaltig. Nein, es war 54,4 Grad. Eines haben die Wüsten alle gemeinsam, und es gibt ja nicht nur die Trockenwüsten, sondern auch die Eiswüsten, gell, muss man auch sagen. Also 10% der Wüsten sind Trockenwüsten und 10% sind Eiswüsten. Das heißt einfach, da wächst wenig, so gut wie nichts. Und es ist klar, es gibt in der Wüste relativ große Gefahren. Clement, du guckst ein bisschen so nach den Folien, die wir da haben, das würde jetzt losgehen. Und zwar gibt es die sogenannte Skelettwüste in Namibia. Das ist hier direkt am Meer, hier entlang. Und was denkt ihr, warum heißt die Skelettwüste Skelettwüste? Weil da viele Skelette liegen, richtig, ist naheliegend. Das stimmt auch, und zwar sowohl Schiffsskelette als auch Matrosenskelette, weil tatsächlich befindet sich diese Wüste direkt am Meer. Und wenn die Schiffe dann gestrandet sind, dann sind die Matrosen eben in das Landesinnere gegangen und haben einfach gedacht, sie finden nach ein paar Kilometer auf jeden Fall was zu essen oder zu trinken. War aber nicht so, weil die Wüste ist relativ breit an der Stelle. Du kommst da im Normalfall nicht durch, wenn du kein Wasser mit dabei hast. Also, es gibt große Gefahren dort. Und du solltest in der Wüste auch ein Überlebenskünstler sein. Und jetzt kommt was für einen Biologieunterricht, wo ihr wirklich auch punkten könnt. Und zwar, Clement, kriegst du die Folien? Genau, das war noch der Schiffswrack. Und jetzt noch die nächsten zwei Folien. Erstmal das hier. Wer weiß denn, wie diese Pflanze heißt? Ja, ihr sagt, der Hammer. Woher wisst ihr das? Du hast in Namibia, du auch? Okay. Welwitschia, richtig, das ist eine Welwitschia, und zwar um genau zu sein, eine Welwitschia mirabilis. Wie alt kann denn die werden? Richtig. Ja, die kann bis zu 2000 Jahre sogar alt werden. Und die Welwitschia ist ein wahrer Überlebenskünstler. Du kannst da mal das nächste Bild noch zeigen. Die sieht auch manchmal hübscher aus. Kann auch so aussehen. Und zwar ein wahrer Überlebenskünstler. Weil in der Wüste, da hast du relativ wenig Wasser. Und die Welwitschia, die kommt mit unter 10 mm Niederschlag pro Jahr. Pro Jahr aus. Und 10 mm ist wirklich nicht viel. Und die Forscher fragen sich natürlich bis heute, da gibt es große Untersuchungen dazu, wie macht die Pflanze das? Man weiß das nicht genau. Man geht aber davon aus, die macht halt die Poren tagsüber zu, dann geht da kein Wasser raus und nachts macht sie die Poren auf, sodass der Tau da etwas rein kann. Aber genau weiß man das nicht. Das mal nur so nebenbei. Aber auch für Menschen ist es natürlich so, du musst auch ein Überlebenskünstler sein, wenn du so in Wüstennähe bist. Zum Beispiel in Namibia, daher habe ich die Geschichte, da erzählt man die Geschichte von einem Farmer, der von einem Leoparden angegriffen worden ist. Und dieser Leopard stand also vor ihm, ne, und der Farmer wusste relativ genau, da er keine Schusswaffe dabei hatte, ich habe da eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich kann nicht weglaufen, weil der Leopard ist schneller. Ich kann nicht erschießen, weil ich habe keine Waffe mit dabei. Also was mache ich? Ich gehe auf den Leopard zu und der hat wohl tatsächlich dem Leoparden die Faust ins Maul gesteckt, bis in den Rachen, bis zum Anschlag, sodass der Leopard erstickt ist. Also, du musst ein Überlebenskünstler sein, um in der Wüste durchzukommen. Und, surprise, surprise, was ist in der Wüste sonst noch wichtig? Wasser. Ohne Wasser ist in der Wüste ziemlich blöd. Ihr kennt alle, denke ich, den kleinen Prinzen. Wisst ihr auch, wer den geschrieben hat? Richtig. Und zwar für die Schüler jetzt wiederum, der heißt nicht Antoine de Saint-Exupéry, sondern der heißt genau richtig Antoine Marie Jean-Baptiste Rocher Comte de Saint-Exupéry. Ne? Also merkt euch das, dann könnt ihr super punkten, wenn ihr das Buch lest. Antoine Marie Jean-Baptiste Rocher Comte de Saint-Exupéry. Ne? Ist immer gut, wenn man so unwichtiges Detailwissen dann hat. Also, der war begeisterter Flieger und der ist dann auch ab und zu mal abgestürzt, unter anderem 1935 in Libyen. Und der hat dann Folgendes gesagt zum Wasser. Wasser, du hast weder Geschmack noch Aroma. Man kann dich nicht beschreiben. Man schmeckt dich, ohne dich zu kennen. Es ist so, dass man dich zum Leben braucht. Du selbst bist das Leben. Das hat er so Exupéry gesagt. Finde ich übrigens. Mosche. Naja. Also man kann den Saint-Exupéry leider nicht mehr fragen, aber ich glaube nicht, dass er von Salzwasser gesprochen hat. Ja, so brauchst du also in der Wüste Wasser. Wenn du kein Wasser mehr hast, dann brauchst du eine Oase. Richtig? Und ich hatte einen Onkel gehabt, der lebt leider nicht mehr. Das war mein Wüstenonkel. Der ist jedes Jahr in die Sahara oder nach Namibia oder sonst irgendwo hingefahren, weil er gesagt hat, die Wüste, das ist sowas von begeisternd. Und hat da erzählt, wie man da durch die Gegend fährt, ewige Ruhe hat und so weiter. Und unter anderem hatte dieser Onkel ein Bild von einer Fata Morgana, nämlich einer Luftspiegelung. Das bedeutet, du siehst da irgendwas, was es nicht wirklich gibt. Clement, das kannst du auch mal einblenden. So kann so eine Fata Morgana aussehen. Das heißt, es sieht so aus, als würde es hier Wasser geben, gibt es aber nicht. Ist eine Täuschung. Das ist kein Wasser. Es gibt auch, übrigens haben die auch schon den fliegenden Holländer gesehen, vielleicht kannst du das auch noch zeigen, das nächste Bild. Ja, also auch hier, es kommt relativ schlecht raus, weil das Bild stark vergrößert ist, aber vielleicht erkennt ihr das Schiff im Hintergrund. Ne? Auch da, das ist mitten in der Wüste, sieht tatsächlich so aus, als wäre das Schiff direkt vor einem. Also so eine Fata Morgana, das ist eine Einbildung, die man wirklich als wahr wahrnimmt, aber wenn du da hingehst, da laufst du und du kriegst einfach kein Wasser, weil es gibt da kein Wasser. Ja? Auch ein Problem. Also man braucht Wasser, man braucht eine Oase, du kommst da hin und es gibt kein Wasser. Kann auch das Gegenteil vorkommen, erzählen sich wiederum Beduinen, von einem Touristen, das muss tatsächlich, soll tatsächlich passiert sein, wie auch immer, wahrscheinlich eine Teilwahrheit. Und zwar ein Tourist, der unterwegs war, lief durch die Wüste und hat schon zwei Fata Morganas hinter sich gehabt und hat dringend Wasser gebraucht. Und bei der dritten ist er hingekommen Und hat auch das Wasser gesehen und dachte sich, ja, schon wieder diese Luftspiegelung, die wird immer massiver und ich glaube immer mehr, dass ich direkt dort bin. Und jetzt bin ich nicht nur visuell getäuscht, sondern auch auditiv. Jetzt höre ich sogar das Wasser gluckern. Zwei Tage später sind die Beduinen dorthin gekommen und haben gesagt, wie kann das sein, dass der mitten in der Wüste verdurstet? Mitten in der Oase verdurstet. Na, auch das kann passieren. Du hast das Wasser eigentlich direkt und greifbar und nimmst es nicht an. Und der letzte Punkt in der Reihenfolge. Es kann auch sein, dass du in der Wüste bist und du weißt gar nicht, dass du in der Wüste bist. Dass du in der Wüste bist und du weißt nicht, dass du in der Wüste bist. Wenn ihr zum Beispiel, wenn wir hier zu Jesus schauen, der sagt hier, weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelsreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Also sprich, hier gibt es Wasser des Lebens, hier gibt es was, was wichtig ist, hier gibt es das Himmelreich, das, was ihr unbedingt haben wollt, ihr verschließt aber, weil ihr gar nicht versteht, dass ihr in der Wüste seid. Und in der Wüste, allerletzter Punkt, und dann kommen wir zum Bibeltext. In der Wüste ist es so, du fühlst dich eigentlich nicht wirklich daheim. Es ist keine Heimat. Und ich habe mir so gedacht, Heimat, was ist das eigentlich? Und bin so draufgekommen, ich habe mit meiner Frau, wohnen wir jetzt am dritten Ort. Also in Lehrensteinfeld ist unser dritter Ort, wo wir sind. Wir waren erst in Konstanz, dann waren wir in Korntal. Und letztens fahre ich in Korntal vorbei, schaue mir die Wohnung an, wo wir früher gewohnt haben. Und da hing so ein Leintuch raus, da hing Bettwäsche raus. Da habe ich so gedacht, das ist schon interessant. Das war für mich 5 Jahre lang echte Heimat. Und jetzt, wenn ich da hinkomme, wenn ich da reingehen würde, die Leute würden mich gar nicht mehr kennen. Die hätten kein Verständnis dafür. Und auch für mich wäre das einfach keine Heimat mehr. Ich könnte da nicht rein, ich wäre ein Eindringling. Ne? Und so ist es eben auch in der Wüste. Ich wäre also dort wie in der Wüste, hätte auch dort keine Heimat. So, lasst uns mal auf den Text schauen, den ich euch heute noch mitgebracht habe. Schau mal, ob du das hinkriegst, Clement, ob wir da weiterklicken können. Und zwar heißt hier im 4. Mose 21, da brachen sie, das sind die Israeliten, die in der Wüste waren, in der Wüstenwanderung, da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter, also um einen Krieg, zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum? Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Und da kamen sie zu Mose, also wiederum die Israeliten kamen zu Mose und sprachen, Mose, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange. Eine eherne Schlange ist so eine Kupfer-Bronze-Schlange, würde ich es mal nennen, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die bronzene, die eherne Schlange an und blieb am Leben. Was hat das Volk in der Wüste falsch gemacht? Was denkt ihr? Sie haben gemurrt. Richtig? Haben kein Vertrauen gehabt?
Sag es ein bisschen lauter.
Ungeduldig, ja? Mosche? Mose, Mosche, Mose, genau. Mosche, denk dran, ich bin ein alter Mann. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, genau. Alles richtig, was er sagt. Alles richtig, was er sagt. Sie waren verdrossen. Ne? Sie waren verdrossen. Und sie waren ja schon einige Zeit in der Wüste. Ne? Sie sind die Gefahren der Wüste, die, ja, wie wir es vorher auch gesehen haben, ne, sie übertragen wir jetzt so langsam, sie sind die Gefahren der Wüste häufig ohne Gott angegangen. Ne? Auch hier haben sie gedacht, Scheiße, hier ist irgendwas da, Mose, hilf du uns. Sie haben nicht auf Gott geschaut. Und Gott war ihre Versorgungsquelle. Wenn sie hier murren, ja, dass wir, denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Gott hat sie täglich versorgt mit Manna und Wachteln. Gott ist sogar, es heißt, dass der Fels ihnen nachgegangen ist, der Fels, der Jesus war, wo sie Wasser hatten. Sie hatten Wasser, sie hatten Brot. Und Gott hat eben ihnen immer gezeigt, passt auf, wenn es eine Gefahr in der Wüste gibt, ich bin da, ich helfe euch. Und er hat ihnen Überlebenskünste gezeigt. Was muss ich machen in der Wüste? Was muss ich machen in der Wüste? Eigentlich relativ einfach. Die Antwort Gottes war immer, oder was die Israeliten eigentlich lernen sollten, war immer, hey, wendet euch an mich, wenn ihr was braucht. Kommt zu mir, kommt zu mir. Ich habe dich versorgt und ich werde dich versorgen. Jeden Tag neu. Die Israeliten sind jeden Tag versorgt worden mit Manna. Du konntest nur für einen Tag dein Manna nehmen. Nur am Sabbat hat es für zwei Tage gereicht. Es war immer genügend da. Und sie haben offensichtlich nicht gelernt, dass eben Gott ihr Wasser ist, dass Gott für ihr Wasser sorgt, dass er für Nahrung sorgt und dass er für alles sorgt. Und wie er schon gesagt hat, sie waren undankbar, sie haben gemurrt und sie haben zurückgeschaut nach Ägypten, anstatt nach vorne zum gelobten Land. Und sie haben natürlich diese Warum-Frage gestellt. Das ist auch immer schwierig, das kennen wir auch immer dann, wenn wir fragen, warum geschieht mir da gerade das? Das frisst in uns. Viel besser wäre zu fragen, wozu? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich in dieser Situation, hier zum Beispiel auch mit den Schlangen unter uns, was kann ich daraus lernen? Wäre eine viel zukunftsgerichtetere Haltung, wo wir auch schauen können, was hat Gott mit uns jetzt in dieser Situation vor? Schauen wir mal zu Mose. Mose, ganz anders. Mose hatte verinnerlicht bezüglich der Gefahren. Gott rettet uns aus Gefahren. Ob die Ägypter kommen und hinter uns herrennen, er rettet uns. Wenn wir irgendwo hinkommen und wir brauchen Wasser und das Wasser ist bitter, wie es in der Bibel heißt, dann bitte ich Gott, was ich tun soll und Gott zeigt mir, was ich tun soll. Und er hat in dem Fall ihm ein Stock gegeben oder ein Holz gegeben, was er reinwerfen konnte in das Wasser, sodass das Wasser wieder süß oder trinkbar geworden ist. Wenn sie kein Wasser hatten, hat er zu Gott gerufen und Gott hat ihm irgendwas gezeigt, dass er auf den Felsen schlagen kann und Wasser kommt raus oder aber irgendeine andere Wasserquelle gezeigt. Das heißt, Mose hat gelernt, bei einer Gefahr wende ich mich als erstes zu Gott und frage ihn. Und er hat auch gelernt, Überlebenskünste. Was brauche ich, um in der Wüste zu überleben? Einfache Antwort. Kinderbibelstunden, Leser, Besucher wissen das immer. Antwort ist immer Bibel, Gott oder Jesus. Ne? In dem Fall ist es Gott. Und in der Wüste werden andere Dinge wichtig, ne? Als in Ägypten. Es ist so viel mehr wird offenbar. Ich muss mich jetzt an Gott halten, weil es gibt sonst nichts anderes. Und deswegen, Mose hat in der Wüste klug gehandelt, indem er Folgendes gemacht hat. Wisst ihr es noch? Was hat Mose gemacht? In der Geschichte. Er hat mit Gott geredet, er hat seine Bitte vor Gott gebracht und er hat vor allem auch auf das gehört, was Gott gesagt hat. Einmal ganz ehrlich, wenn da so Horde Schlangen Ja, jetzt stell dir mal vor, Marcel, wenn ich dich jetzt gerade so anschaue, ne, weil du auch starker Kerl bist oder auch du, Micha, ne, wenn wir jetzt dort irgendwo wären in so einer Situation drin, ja, und da würden so ein Haufen Schlangen kommen. Naja, warum würde man nicht hingehen und sagen, offensichtlich konnten sie damals schon eher eine Schlangen machen, ja? Warum hätten wir uns nicht ein Schwert irgendwie geschmiedet und hätten gesagt, komm jetzt Jungs mal alle zusammen, komm, jetzt gehen wir da mal kräftig durch, hacken denen alle den Kopf ab und dann ist gut. Wäre ja auch eine Lösung gewesen. Aber Mose hat es richtig gemacht. Er wusste, ich frage erst mal Gott. Die Gefahr war da. Das war, die haben wieder Mose gerufen. Und das waren nicht fünf. Wir wissen, wie viele ausgezogen sind aus Ägypten. Ja? Hatten wir mal in der Predigt. Ich meine 700.000 Männer plus Frauen plus Kinder plus noch nicht Israeliten. Das war ein großer Haufen. Und wenn die alle auf einen zukommen und sagen, Mose, na, du bist schuld. Ja. Da kommst du ziemlich unter Druck. Und dann hinzugehen und zu sagen, in dieser deiner persönlichen Wüste, obwohl du eh schon in der Wüste bist, dann hinzugehen und zu sagen, jetzt frage ich aber mal Gott, was ich zu tun habe. Das ist klug, aber nicht einfach. Aber wir sollten von klugen Menschen lernen. Es lohnt sich erstmal Gott zu fragen, weil Gott hat nicht gesagt, ja ist doch klar, na hol dir ein Schwert raus und dann sorg mal dafür und sorg vor Gerechtigkeit. Sondern er hat gesagt, bau dir eine Schlange, heb die hoch auf, mach sie auf einen hohen Stab und jeder, der dort hinschaut, Tobias, du bist Mediziner, ne? Ich weiß nicht, ob du das heutzutage lehren könntest. Schau mal zur Schlange auf, dann wirst du wieder heil werden. Ja? Das ist, glaube ich, relativ töricht. Aber Mose war so klug, dass obwohl sich das in den Ohren von 700.000 Männern töricht angehört hat, vielleicht waren es auch nur 650.000 dann, die es töricht fanden, vielleicht fanden es 50.000 gut. Na, aber die meisten haben sicher gedacht, jetzt hat er einen Sonnenstich. Ne? Hat sein Sonnencreme-Faktor 50 vergessen, ne? Und jetzt hat es mal so richtig ins Hirn reinbrutzelt. Jetzt geht nichts mehr. Ja? Aber Mose hat gesagt, nee, das ist das, was Gott sagt. Also, die war wahrscheinlich auch nicht da, die eherne Schlange. Die musste erst mal geschaffen werden. Ne? Da mussten die da ran, da haben die wahrscheinlich gedacht, ja, jetzt machen wir Schwerter. Nee, ihr macht eine Schlange und die wird dann aufgehoben. Da gehört schon was dazu. Ne? Also erst mal das zu machen, das dann anzuweisen. Und dann war klar, wenn die gebissen worden sind, und es steht nicht drin, dass die Israeliten dann nicht gebissen worden sind, sondern sie sind nach wie vor gebissen worden, aber sie hatten eine klare Anweisung, was dann zu tun ist. Nämlich im Vertrauen und Glauben auf diese erhobene Schlange zu schauen. Dann werde ich errettet. Also vor dem Tod. Schon verrückt, oder? Alles andere ist nichts gebracht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn mich jemand beißt, ne, mit so einem Giftzahn oder so, dass ich vielleicht jemand frage, ey, kannst du es mal raussaugen, ne? Da ansaugen, gucken, ob du das Gift noch wieder rauskriegst oder irgendwas. Hat alles nichts gebracht. Der einzige Weg, gerettet zu werden vor dem Tod, war eben hier aufzublicken. Im Vertrauen und im Glauben. Du konntest nichts anderes machen. Das war der einzige Weg der Rettung. Und diejenigen, die das gemacht haben, die haben im Endeffekt dann eben unmittelbare Heilung empfangen und hat eigentlich den Israeliten auch schon mal einen Blick gegeben, was auch in Zukunft das Heil sein wird. Nämlich der hocherhobene Jesus. Man könnte auch sagen, derjenige, der aufgeblickt hat, zur ehernen Schlange, der gebissen worden ist, hat Heilung erfahren, aber er hat auch Heimat erfahren. Er hat auch erfahren, hier in der Wüste kann es auch Heimat geben, weil jetzt habe ich eins verstanden, Gott kann alles. Er kann mich hier wieder heil machen, ich verstehe das und dort, wo Gott ist, ist auch meine Heimat. Und, ja, habe ich eigentlich schon ein bisschen gesagt, er hat auch so einen Blick auf die Ewigkeit bekommen. Wie wird das in Ewigkeit dann aussehen? Ja, von daher, was ist das Wasser, das wir eben heute brauchen? das Wasser, das uns den Durst stillt, aber nicht nur den physischen Durst, nicht nur das Durstgefühl und nicht nur das Wasser, das Saint-Antoine, wie auch immer er weiter hieß, Exupéry, gemeint hat, dass wir trinken können, sodass wir hier körperlich weiterleben, sondern das Wasser, das wir auch für unsere Seele brauchen und das Wasser, das wir eben auch für unseren Geist brauchen, das Wasser des Lebens, so heißt es in der Offenbarung, das gibt es umsonst. Und wer da will, der komme und nehme es umsonst. Wer da will und möchte, kann auf die eherne Schlange schauen und wird körperlich errettet. Und das ist gleichzeitig auch das Bild. Wer da will und kommt, für den hat eben auch Gott, hat Jesus heute was parat. Er hat das Wasser, das deinen Durst stillt. Und sei es dein Durst nach Zufriedenheit, sei es dein Durst nach Fülle im Leben, nach geistlicher Erfüllung oder sei es auch der körperliche Durst. Gott hat für jeden das Seine bereit. Und das Wasser des Lebens, nämlich Jesus, gibt es umsonst. Du kannst es dir nicht kaufen. Und um eben das, damit wir das erfahren, damit wir das erfahren, dass Jesus die Quelle ist, führt uns Gott auch immer wieder in Wüstensituationen hinein. Das heißt, wenn du jetzt eine persönliche Dürrezeit hast oder eine Wüstenzeit, kann es durchaus sein, dass Gott das vielleicht auch für dich vorhat, um dir was zu zeigen. Es gibt da auch viele ganz interessante Bibelstellen, aber eine zum Beispiel, 5. Mose 8, 2, da heißt es, gedenke, das bezieht sich jetzt auf die Israeliten, die physisch auch in der Wüste waren, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das heißt, hier diese Situation, die wir gerade beschrieben haben, hat Gott eben auch bewusst geschenkt, um den Israeliten eine zugegebenermaßen relativ harte Prüfung zu geben, aber um ihm eben auch zu verdeutlichen, ihr braucht mich. Wenn ihr nicht mich annehmt, dann habt ihr ein echtes Problem. Dann müsst ihr sterben. Ne? Und von daher kann man eigentlich auch sagen, er hat das sehr in Liebe gemacht. Ne? Und so kann es eben auch sein, und dass Gott euch in die Wüste führt, um euch was zu zeigen. Jesus ist als erstes, nachdem die Taufe von Johannes dem Täufer war, ist er als erstes in die Wüste geführt worden. Und erst dann ging er hin und hat seine Wunder vollbracht. Als erstes war er in der Wüste, um eben Dinge auch zu lernen. Und die Wüste ist eine tolle Sache. Da bist du nicht abgelenkt von Social Media oder Arbeitsproblemen oder sonst irgendwas, sondern da geht es ums nackte Überleben. Da bist du relativ fokussiert auf dich. Da hast du nicht viel, was sonst so passiert. Und da kann dir Gott einen Tisch bereiten, wie es im Psalm 23 heißt, sogar im Angesicht deiner Feinde. Gott, wenn dir da Gott einen Tisch bereitet oder eben auch so eine Situation schenkt, da bist du total fokussiert darauf. Und die Gefahr, die wir heutzutage so haben, ist eine relativ große, dass wir uns ablenken lassen von dem Wesentlichen. Ne? Ist übrigens nicht nur heute, 2000 Jahre nach Jesus, sondern auch damals wird es schon beschrieben. Und zwar findet ihr das zum Beispiel in Lukas 14, 15. Da wird das große Abendmahl beschrieben. Und das heißt da ganz lapidar, ein Mann lädt ein zum großen Festessen. Ne? Man kann jetzt kontextmäßig kann man rausziehen, da wird es wahrscheinlich schon darum gehen, dass Gott einlädt und sagt, geht hin und ladet die Gäste ein. Und der Erste hat sich gerade einen Acker gekauft und sagt, oh, jetzt ist gerade ganz ungeschickt. Ich kann gerade nicht kommen, ich habe ein neues Äckerle, das muss ich mir erstmal anschauen. Und nachher vielleicht später. Zum nächsten kommt der Diener hin und fragt, ja, möchtest du nicht auch kommen? Dann sagt er, oh, ich habe gerade einen Ochse gekauft. Na, jetzt muss ich erstmal dem Ochse ins Maul schauen, gucken, den erziehe, was weiß ich, einspanne und so weiter. Danach vielleicht. Und der Dritte hat geheiratet. Der hätte ja auch seine Frau mitnehmen können. Aber der kommt auch nicht. Na, und das ist der Vorteil, wenn wir so manchmal in so eine Wüstenzeit reinkommen, dass wir eben uns auch dann klar fokussieren können auf das, was wichtig ist, dass wir wirklich eben auch den Herrn benötigen. Genau. Und Clement, würdest du mal schauen, ob du das Video hinkriegst? Super. Genau, dann würde ich nämlich sagen, würde ich euch gerne noch zum Abschluss das Video vom Warzenschwein zeigen. Und vielleicht kannst du hier ein bisschen das Licht ausmachen.
Faszinierende Aufnahmen aus
Tansania. Und ein bisschen lauter machen, das wäre super.
Ein Warzenschwein wird in seinem Bau von einem Löwenrudel umzingelt. Doch die Löwinnen haben keine Chance, an ihre Beute heranzukommen, weil sich das schlaue Schwein in dem Erdloch versteckt und nicht herauskommt. Das Video stammt von dem Instagram-Account African Wonders. Kommentiert wird der Beitrag mit den Worten: Warzenschweine schlafen nachts in Höhlen unter der Erde, die sie von anderen Tieren wie Erdferkeln klauen. Sie graben nicht ihre eigenen. Und so schützen sich die Schlitzohren auch vor ihren Fressfeinden. Zwar ist nicht klar, ob das Tier entkommen ist, doch es scheint ganz so, als hätte es noch einmal Schwein gehabt.
Genau. So, was können wir vom Warzenschwein lernen? Geduld haben, ja. Sehr gut, Uwe. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Starker Punkt, ja. Geduld haben, ja. In der Angst drin, ja, ein ganz wichtiger Punkt, richtig, super. Ja, also mir ist eher so was anderes wichtig geworden. Ja. Jetzt muss man sich mal vorstellen, so ein Warzenschwein, da läufst du durch die Gegend, na, machst du das, was so Warzenschweine am Tag über machen und plötzlich hast du ein paar Löwen da. Und dann weißt du, okay, wie heißt das dann? Fight and flight, ne? Oder fight or flight oder wie auch immer. Auf jeden Fall weißt du, ey, jetzt muss Adrenalin rein in die Adern oder wo auch immer, im ganzen Körper, ne? Und das Warzenschwein geht los. Das explodiert natürlich, weil es weiß, Todesgefahr. So, da ist es schon mal ganz geschickt, wenn du ungefähr weißt, wo so im Umkreis die Löcher sind. Ne? Weil wenn du dann erst suchen anfangen musst, wo dein Warzenschweinloch ist, dass du ja, wie sie es hier gesagt haben, nicht selber gegraben hast, sondern das kaperst du, ne? Das ist schon mal ganz geschickt, wenn du weißt, wo die Löcher sind. Weil ansonsten haben dich die Löwen, bevor du im Loch bist. Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Bild für uns. Bevor wir in die Wüste kommen, wenn wir gerade nicht in der Wüste sind, lohnt sich es auch schon mal zu schauen, hey, was kann ich denn mir an Wasser des Lebens schon mal rausziehen? Welche Bibelworte werden mir wichtig? Was hat Jesus gesagt, was so in meinem Alltag eben mir auch helfen kann? Was sind wichtige Worte für mich? Zapft das Wasser einfach schon frühzeitig an, sodass, wenn ihr in die Wüste kommt, dass ihr auch wisst, wo ihr das Wasser in der Bibel wieder findet. Weil Jesus sagt, Clement, da würde ich dich auch noch bitten, dass du das einblendest, Folie 10, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und es ist halt so, Jesus ist gekommen. Und vielleicht darf ich dich da bitten, David, dass du schon mal so ein bisschen ans Klavier gehst und vielleicht ein paar Hintergrundakkorde machst und dir als Band, wenn er dann vielleicht auch euch schon mal bereit macht und er spielt. Es ist ja eine wichtige Sache. Ne? Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Was Jesus eigentlich damit sagt ist, passt mal auf, ich bin in die Wüste gegangen, ich habe die Wüste durchlebt und ich habe sie für euch durchlebt, damit ihr zu mir aufschaut, wie die Israeliten früher zur ehernen Schlange, um eben das ewige Leben zu bekommen. So wie die Israeliten glauben mussten, dass die eherne Schlange sie vom Tod errettet, so hat derjenige, der aufblickt, eben auch den Glauben, dass er ewiges Leben bekommt. Beziehungsweise er muss das glauben, aber gleichzeitig ist es natürlich eine Gewissheit. Jesus spricht uns das zu. Es ist gleichzeitig ein Aussagesatz. Es ist nicht nur ein Satz, der, wie soll man sagen, du kannst da hoffen und dann vielleicht, sondern hier steht, wer an mich glaubt, an mich Jesus Christus, der hat ewiges Leben. Und da gibt es viele Punkte oder viele Stellen natürlich dazu. Und was das bedeutet, ewiges Leben, das bedeutet auch, dass wir nicht in der ewigen Wüste sein müssen. Na, ist schon wunderbar. Wir sind in der Oase. Und er hat heute schon das Oasenwasser, das Wasser des Lebens vor uns und zukünftig auch eine Oase, wo er mit uns ein Fest feiern möchte, so wie es eben in Lukas 14 heißt. Ist das nicht toll? Ich muss sagen, da freue ich mich drüber. Vor allem auch jetzt so in den Zeiten, wo es so viel Negatives gibt. Ja? Ist doch schön. Und wir brauchen eine Heimat. Wir brauchen eine ewige Heimat. Und Jesus hat auch an anderer Stelle gesagt, dort geht er hin und er bereitet uns eine Wohnung. Da kommen wir nicht hin und haben nichts, sondern da steht schon eine Wohnung für uns da. Ist doch wunderbar. Ja. Und deswegen, die Zukunft bringt ewige Wüste oder ewige Herrlichkeit. Und wir dürfen uns entscheiden, im Glauben gehen wir dorthin und im Glauben darf man sich dann eben auch in das Buch des Lebens einschreiben. Das ist auch heute aufgeklappt und wenn man noch nicht eingeschrieben ist, dann darf man sich dort einschreiben lassen. Und dafür will ich noch danken. Herr Jesus, ich bin da wirklich dankbar dafür, dass du einfach gekommen bist und alles gegeben hast, was du hattest, um eben dann ein großes Abendmahl mit uns zu feiern, um eben Freunde dann zu haben, Leute zu haben, die bei dir sind, denen bereitest du schon die Wohnung und es hat dich alles gekostet, es hat dich dein Leben gekostet, die Ferne von Gott, alles um uns einen Weg aufzuzeigen, wie wir zu dir kommen. Den einen Weg aufzuzeigen, wie es heißt. Du sagst, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben dir da einfach dankbar, dass du so eine Brücke geschlagen hast, wo die Leute seit Jahrtausenden danach gesucht haben, Herr Jesus. Und du hast das so aufgelöst und du hast uns gezeigt, wie sie diese Brücke ist. Und du bist eben die Brücke. So wie du auch sagst, du bist die Tür. Wir können durch dich eingehen, durch das, dass wir an dich glauben, beim Vater eingehen. Und schon heute von diesem Wasser des Lebens kosten und wissen, die volle Fülle, die haben wir dann, wenn wir zu dir kommen. Ich danke dir dafür. Was für eine Hoffnung für unser Leben. Dafür wollen wir dich loben und preisen.